So schön. Die Ewigkeit ist unser Zuhause. Wenn man das von Herzen mitsingen darf an einem Ewigkeitssonntag. Der Ewigkeitssonntag ist im Kirchenjahr der letzte Sonntag, bevor man beginnt mit Adventssonntage, Weihnachten, der Erlöser, der Retter, Jesus Christus wurde Mensch. An diesem Sonntag erinnern wir uns daran, wer aus dieser Gemeinde seit dem letzten Ewigkeitssonntag in die Ewigkeit abberufen wurde. Das waren Menschen, die haben über viele Jahre hier zu dieser Gemeinde gehört. Sie haben diese Gemeinde mitgeprägt, mitgetragen. Und es gab auch solche, die waren nur kurz hier in dieser Gemeinde mit dabei. Sie haben sich auf dem Sterbebett noch für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden dürfen. Ich habe extra mal diese Namen mir geben lassen von Yolanda. Hinter jedem Namen verbirgt sich eine liebe Person, eine Geschichte. Das sind die Namen. Lotti Gräub, Heinz Bodenbacher, Silvia Huber, Werner Oppliger, Werner Henni, Vreni Sali, Niklaus Gasser, Bernhard Graser, Nelly Kurt, Janosch Kaldi. All diese Leute haben hier zur Gemeinde gehört. Und ich wünsche den Trauernden, ich wünsche den Familienangehörigen von diesen lieben Personen, ganz besonders für die vor uns liegende Zeit von Advent und Weihnachten, Trost von Jesus Christus. Halt von Jesus Christus. Die Gewissheit, die Ewigkeit ist unser Zuhause. Sie sind uns vorausgegangen. Wir eifern hinten nach. Trotzdem schmerzt es, wenn ein Stuhl, der über so viele Jahre besetzt war, von einer liebenswürdigen Person plötzlich frei ist. Und ich finde es eigentlich eine sehr gute Tradition, dass wir durch das Kirchenjahr darauf aufmerksam gemacht werden. Wir feiern im Fall nicht immer Advent zusammen. Wir feiern auch nicht auf ewig Weihnachten zusammen. Geniessen wir es. Sind wir lieb, freundlich miteinander. Haben wir Frieden miteinander. Und hören wir auf das Entscheidende. Jesus Christus ist Herr. Er ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und darum möchte ich mit uns zu diesem Ewigkeitssonntag einen Bibeltext betrachten. Der wurde mir mehrmals bestätigt, dass ich über diesen Bibeltext predigen soll. Und darum mache ich es jetzt. 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 58. 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 58. Und wer eine Bibel dabei hat, darf natürlich sehr gerne mit aufschlagen und in der Bibel mitlesen. 1. Korinther 15, 50 bis 58. Das sage ich aber, liebe Brüder, das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieser Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und die Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit,
dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, Geschwister in der EFG Bern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Paulus schreibt im Auftrag Gottes, geleitet durch den Heiligen Geist, 13 Briefen als Heidenapostel. Hier schreibt er an die Gemeinde in Korinth. Korinth war die Hauptstadt der Provinz Achaia. Eine reiche, wohlhabende, ich könnte sagen, Berner Stadt. Eine Hafenstadt. Sie lag zwischen der Korinthischen Bucht und der Saronischen Bucht und deshalb hat man dort 7 Kilometer die Schiffe über Land gezogen, damit man nicht mühsam um die Peloponneshalbinsel 400 Kilometer lang segeln musste, weil es auch sehr gefährlich war. Erst im Jahr 1891 bis 1893 wurde der Kanal von Korinth gebaut. Doch wie ist Paulus nach Korinth gekommen? Auf der zweiten Missionsreise, 52 nach Christus, hatte er eine Verheißung. Apostelgeschichte 18, Vers 10 nachzulesen. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Paulus kam nicht nach Korinth, weil er gerade nichts anderes zu tun hatte, sondern er hatte den Auftrag von Gott, komm herüber und hilf uns, Apostelgeschichte 16, Vers 9 nachzulesen. Und so kam er nach Samothrake, Neapolis, Philippi, Amphipolis, Thessalonik, Beröa, Athen und schließlich nach Korinth. Und er war mit einem Team unterwegs, mit Lukas, Silas und Timotheus unterwegs, mit einem ganz klaren Auftrag. Ich predige Jesus Christus, den gekreuzigt. Denn jeder Mensch braucht die Botschaft. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden. Und er war bereit für unsere Sünden, für deine Sünden, für meine Sünden, am Kreuz von Golgatha das Gericht zu tragen. Und am dritten Tag ist Jesus Christus auferstanden. Die Korinther haben sich gefreut, einige haben sich bekehrt. Aber nach 1,5 Jahren war der Widerstand gegenüber Paulus so groß, dass er weiterziehen musste. Es haben sich nicht alle gefreut an der Botschaft vom Evangelium. Und 56 nach Christus musste er diesen Korintherbrief schreiben, weil leider in Korinth eine Überbewertung war vom menschlichen Verstand. Da war Eifersucht, Richtgeist, sie haben prozessiert miteinander, falsche Bewertung der Gaben des Heiligen Geistes und sie haben gar nicht mehr an die Auferstehung geglaubt der Toten. Und so hat Gott ihm den Auftrag gegeben, diesen Brief zu schreiben. Trotzdem sagt er hier, das sage ich aber, liebe Brüder. Das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Fleisch und Blut können es nicht ererben. Das Verwesliche kann es auch nicht ererben. Was? Das Reich Gottes, die Ewigkeit. Wir alle haben eine Sehnsucht nach der Ewigkeit, wisst ihr. Wir können uns noch so abmühen, wir können uns noch so anstrengen. Unsere Willenskraft, unsere Beziehungen, unsere Gesundheit, unsere guten Werke werden es nie erreichen. Und es gefällt mir, wie hier steht, Fleisch und Blut können es nicht ererben. Das Verwesliche kann es auch nicht ererben. Wir müssen es also erben. Wer kann erben? Die, die zur Familie gehören. Die, die berücksichtigt werden in einem Testament. Ja, hier haben wir es. Das Neue Testament. Werden wir berücksichtigt in diesem Neuen Testament? Haben wir das Alte Testament und das Neue Testament verstanden? Gehören wir zur Familie Gottes? Wir gehören dann zur Familie Gottes, wenn wir wissen, ja, tatsächlich, unser Fleisch und Blut können es nicht ererben. Unser Verweslich kann es nicht ererben, aber sein Fleisch, sein Blut hat es bezahlt. Seine Unverweslichkeit hat es bestätigt. Ich hoffe, wir alle wissen von einem Tag, von einem Ereignis in unserem Leben, da haben wir das Neue Testament angenommen. Da haben wir einen Bund mit Jesus Christus geschlossen. Da haben wir unsere Sündenlast, die uns getrennt hat von Natur aus, von diesem wunderbaren Herr und Heiland, Jesus Christus in ein Gebet gebracht und Jesus Christus unser Leben anvertraut. Ab heute ist Jesus Christus unser Herr. Und falls jemand hier ist, diese Person gehört noch nicht zur Familie Gottes, die ist noch nicht in diesem neuen Bund unterwegs, dann lade ich dich ein. Nimm Seelsorge in Anspruch. Ändere das heute. Wisst ihr, diese Personen, die ich vorgelesen habe, die sind nur deshalb im Reich Gottes bei Jesus Christus, weil sie Sündenvergebung haben, weil sie das neue Leben in Anspruch genommen haben, weil sie eine Wiedergeburt erlebt haben. Ich sage euch ein Geheimnis. Oh, man hört doch so gerne Geheimnisse. Aber hier ist es offiziell nicht ein schlechtes, nicht ein erschreckendes, nicht ein komisches Geheimnis. Oh, mega peinlich, dass jetzt das auch noch zum Vorschein kommt. Sondern ein wunderbares Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Ich hätte nie gedacht, das zuerst zu einem Pastorendienst gehört, so oft an einem Sterbebett zu stehen. Oft bin ich da nur mit den engsten Verwandten, mit den Familienangehörigen. Und manchmal bin ich auch allein. Und was man da erlebt, wisst ihr, wir werden nicht alle entschlafen. Aber wir werden alle verwandelt werden. Wir werden alle einmal einen herrlichen Leib erhalten. Einen gesunden Leib, einen kraftvollen Leib, ein Leib ohne Tadel. Deshalb haben die Christen zu jeder Zeit nicht darauf gewartet, Mensch, stirb ich. Was kommt auch alles noch auf mich zu? Sondern wir warten darauf, dass Jesus Christus uns verwandelt zu einem neuen Leib. Und deshalb tragen wir auch Sorge zu diesem irdischen Leib. Deshalb lassen sich Christen auch nicht freiwillig kremieren, denn dieses Leib ist ja das Samenkorn vom neuen Leib. Wie wird denn das geschehen, diese Verwandlung? Und da plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick, wenn Jesus Christus wiederkommt, beim Schall der Posaune, werden wir verwandelt werden. Währenddem, dass ich da so predige, macht ihr Augenblicke. Das merkt ihr eigentlich nicht, außer ich spreche jetzt gerade davon. Dann merkt ihr es. Also ich bin froh, wenn es Augenblicke sind und plötzlich die Augen drungen bleiben. Ja, Dächle meine ich. Das ist, um die Augen zu befeuchten oder den Dreck da aus den Augen zu entfernen. Also so schnell wird es, also wenn Jesus Christus kommen wird mit einem Posaunenschall und auch, da kann man nichts mehr dann in Ordnung bringen. Das wird wunderbare Gnade sein. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverletzlich, und wir werden verwandelt werden. Oh, es gab schon so viele, die haben sich drauf auf die Äste herausgewagt und gesagt, wann könnte es dann sein, wann die Posaune da erschallen wird? Aufpassen. Es steht in der Heiligen Schrift in Matthäus 24, Vers 42 bis 43, nur Gott Vater weiß es. Er kommt, Jesus Christus, wie ein Dieb in der Nacht. Es wird zu einer Zeit sein, da werden falsche Christus auftreten. Falsche Heilsbringer, Erlöser, Retter, Befreier, Helfer und Tröster. Sie werden behaupten, sollte Gott das wirklich so gesagt haben? Musst du es wirklich so ernst nehmen mit der Sünde? Kann man doch, Gott drückt doch da sicherlich noch ein Auge zu. Da kommt doch irgendwie jeder Himmel. Es wird zwar eine Zeit sein, da wird Krieg und Kriegsgeschrei sein. Wer hätte gedacht, dass wir mal noch eine Zeit erleben, wo wir dermaßen aufrüsten? Ehekriege, Familienkriege, Verwandtschaftskriege, Wirtschaftskriege, Bruderkriege. Es wird zwar eine Zeit sein, da werden viele Hungersnöte sein. Ja, im Internet fast nicht geglaubt. 673 Millionen Menschen, hat das Internet mir gesagt, leiden an Hunger. Und wenn diese Zahl wirklich stimmt, 10.000 Kinder täglich sterben an den Folgen von Hunger. Wir wissen, viele Christen werden aufgrund ihres Glaubens verfolgt, erleben Repressalien. Viele wenden sich vom Glauben ab, drehen Gott wieder den Rücken zu. Man wird die Wahrheit nicht mehr ertragen. Man wird sich Lehrer aufladen, nach denen uns nur die Ohren jucken. Man will nur noch hören, was man eigentlich hören will. Es wird Erdbeben geben und die Ungerechtigkeit wird so überhand nehmen, da sind viele Menschen die Liebe erkaltet, das sieht man, die Liebe gegenüber Gott, die Liebe gegenüber dem Ehepartner, die Liebe gegenüber den Kindern, den Geschwistern, gegenüber den Eltern, gegenüber den Verwandten. Aber das Evangelium wird gepredigt werden in allen Nationen und der Staat Israel wird wieder bestehen. Und obwohl wir das alles sehen, und davon ausgehen könnten, dass Jesus Christus heute Nachmittag, wissen wir es nicht. Vielleicht kommt er nächste Woche, vielleicht in einem Monat, vielleicht noch in diesem Jahr, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht aber auch erst in 10 oder 100 oder in 1000. Wir wissen es nicht. Wir wollen einfach bereit sein. Wir warten auf die Verwandlung und nicht auf das Sterben. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und die Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, was geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Nur wer das Sterbliche kennt, nur wer das Verwesliche kennt, wird auch das unverwesliche Reich Gottes erleben. Wir alle kennen die Begriffe Seufzen, Leiden, Beschwerden, Schmerzen. Also die Jungen kennen es noch nicht so fest. Genießt es so. Es kommt. Krankheit, Not, Einsamkeit, Trauer, Tränen, Abschied, Vergänglichkeit. Diese Begriffe kennen wir alle. Und schön ist, wenn man im Kindheitsalter, wenn man im Jugendalter diese Begriffe, aber wie älter man wird, und ich werde auch jedes Jahr eines, wie mehr sind mir diese Begriffe vertraut. Und deshalb sagt unser Bibeltext ganz klar, es muss angekleidet werden. Wir haben keine andere Variante, als uns zu überkleiden lassen. Wie ich sehe, habt ihr euch heute alle angelegt. Danke vielmal, dass ihr da euch angekleidet habt. Bei einigen, die hatten ein bisschen mehr Auswahl im Schrank als andere. Und bei einigen ist es sehr umständlich gegangen, das Ankleiden. Und bei den anderen, die haben gar nicht gemerkt, wie schnell dass sie angelegt sind. Auf jeden Fall, Ankleiden haben wir Übung. Ja, in geistlicher Hinsicht wollen wir auch Übung haben. Mit Ankleiden der Gnade, der Vergebung, Geduld, Freundlichkeit, Friede. Kleiden wir uns mit dem, was Gott uns schenken möchte? Ewigem Leben? Jesus Christus möchte dich einkleiden. Wer einkleidet wird, der hat den Sieg im Herzen und auf der Zunge. Darum, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wisst ihr, wenn ich jemals diese Krawatte anlege daheim, da weiss schon Johannes, oh, der Vati hat wieder eine Beerdigung. Die Kleider weisen darauf hin, lebe ich für das Verwesliche oder für das Unverwesliche? Lebe ich für die Sache Gottes? Und wenn wir für die Sache Gottes leben, dann haben wir einen ewigen Sieg. Wie bin ich glücklich, dass gestern IB gewonnen hat? Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Wie freue ich mich, wenn auch der SCB wieder gewinnen würde? Ich gewinne gern. Und hier steht, wie man in geistlicher Hinsicht gewinnen kann. Aber selbst dieser Siegensruf, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Ah, wenn ich jeweils an der Beerdigung bin, von einer gläubigen Person, und weiß, diese Person ist angekleidet worden, dann hat nicht der Tod das letzte Wort. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, und jetzt kommt's, wo ist dein Stachel? Ja, das Gesetz zeigt uns immer wieder, wir werden angestachelt zum Sündigen. Negativ hinten durchreden. Begehren, was uns nicht gehört. Rauchen im Versteckt. Übermässig Alkohol konsumieren. Internetseiten besuchen, die sich als Christ eigentlich nicht gehören. Wir werden richtig angestachelt und das Gesetz hält uns vor wie ein Spiegel nach Jakobus 1, Vers 23 und 24, dass wir es aus eigener Kraft unmöglich schaffen. Deshalb gibt es diese Gemeinde. Da kann man Sonntag für Sonntag Lieder singen und auf Gottes Wort hören und sagen, wie kriegen es wir denn hin, dass dieser Sieg uns prägt? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Wie haben wir den Sieg? Nicht durch das, was wir tun. Nicht durch die vielen Bibelverse, die wir auswendig können. Sondern wir haben diesen Sieg, weil wir eine lebendige Beziehung, wir leben in Heiligung. Mit Jesus Christus sind wir unterwegs. Wo hast du den letzten Sieg mit Jesus Christus erlebt? Wo hast du ein Minderwertigkeitsgefühl überwinden? Gibt's überwinden? Unversöhnlichkeit überwinden? Wo konntest du dich entschuldigen? Wo konntest du eine Person vergeben? Wisst ihr, wir hören doch so gerne von Siegen. Vielleicht könntet ihr heute am Gemeindekaffee euch mal ein bisschen gegenseitig erzählen, wo ihr gewonnen habt. Also Seelsorger ist natürlich meine Aufgabe, von den Niederlagen zu hören. Aber ich höre auch immer sehr gerne von den Siegen. Jesus Christus möchte dir Sieg schenken. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch die Beziehung mit Jesus Christus haben wir Sieg. Fleisch und Blut Verwesliches kann das niemals uns schenken. Darum, meine lieben Brüder und Geschwister der FEG Bern, seid fest und unerschütterlich. Jetzt ist es interessant, dass hier der Paulus nicht sagt, und wenn ihr dann Sieg habt in eurem Leben, dann staunt über eure Heiligungsstufe. Dann genießt euer Leben und dann sagt es möglichst vielen, wie sie auch diese Siege und dass sie so richtig staunen, wo ihr bereits gelandet seid. Hier steht, wenn ihr diese Siege habt, darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich. Ja, in den Niederlagen ist euch auch schon aufgefallen, dann betet man ganz anders. Man macht auch ganz anders wie die stille Zeit und plötzlich ist man in der Gebetsstunde, in der Bibelstunde, man hat die Prioritäten plötzlich wieder ganz anders gesetzt. Hingegen, wenn wir Siege erleben, plötzlich beginnt alles zu wackeln. Wir haben den Segen, wir haben Erfolg. Darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Ich sehe heute Morgen ganz viel Werk des Herrn. Keiner von euch ist eine Kopie. Alles original. Ich tue es extra noch schnell überprüfen. Gott hat euch erschaffen im Mutterleib. Keiner von euch wäre heute Morgen aus dem Bett gestiegen, wenn Gott euch nicht geweckt hätte. Keiner von euch wäre aus eigenem Antrieb hierher zur Gemeinde gekommen. Es ist das Werk des Herrn. Es ist das Werk des Herrn, dass ihr einen Tag habt in eurem Leben, da hatte jemand den Mut zu sagen, ihr seid eine sündige Person. Und ihr braucht Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha eure Sünde getragen hat. Und der da gestorben ist, es ist vollbracht. Und er ist am dritten Tag auferstanden. Und noch mehr. Gott hat sein Werk getan, dass ihr erkannt habt, das brauche ich. In einem Gebet hat man Jesus Christus die Sünde. Letzte Woche war ich im Altersheim unterwegs. Habe einer älteren Person gesagt, bist du eigentlich schon bekehrt? Und diese Person hat mir gesagt, nein, ich bin noch nicht bekehrt. Das ist aber gefährlich. Dann solltest du dich noch bekehren. Wollen wir noch einen Termin abmachen miteinander, dass du dich bekehren kannst? Nein, jetzt. Habe ich gesagt, wollen wir aufs Zimmer gehen miteinander? Du kannst ja doch nicht im Altersheim, gerade im Spießsaal dort. Nein, das geht auch hier. War auf der Demenzabteilung. Die anderen haben sicherlich wieder vergessen, was er bekannt hat. Das ist das Werk des Herrn. Niemand kann sich rühmen. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Dass du noch auf dem Glaubensweg, dass sie noch auf dem Glaubensweg sind. Man erlebt Verschiedenes. Das ist das Werk des Herrn. Also das Werk des Herrn schenkt uns neues, ewiges, gesegnetes, erfülltes Leben. Mehr brauchen wir nicht. Ob das Werk des Herrn in deinem Leben Gestalt annimmt, zeigt sich darin, prägt seine Hand dein Leben oder die Hand deines Ehepartners, deiner Eltern, deiner Kinder, deines Chefs, deines Arbeitskollegen? Prägt der Wille Gottes dein Leben oder dein eigener Wille? Welche Gefühle, welche Gedanken prägen dein Leben? Die Gedanken Gottes oder welche Gedanken? An uns soll man sehen, jetzt haben wir die Kerze gezeigt, das wahre Licht. Deshalb Kerze ziehen, danke für alle, die da mitarbeiten. Wir wollen die Menschen hier in Bern auf das wahre, entscheidende Licht. Welche Werke geschehen in meinem Leben? Und dann steht hier am Schluss, weil ihr wisst, ja, ihr wisst, die Gläubigen wissen es, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Es ist furchtbar Arbeit. Putzen, einkaufen, kochen, waschen, telefonieren, besuchen, ermutigen, trösten, Briefe schreiben, WhatsApp schreiben, E-Mail schreiben, vergeben. Es ist furchtbar Arbeit. Technik machen, Oase, Kinderhüte, Aktiv Plus, Hauskreis, Mittagstisch, musikalischer Bereich, Bibelstunde besuchen, Gebetsstunde, das ist Arbeit. Bin ich schon noch froh, dass die Bibel sagt, dass das Arbeit ist. Nicht vergebliche Arbeit. Es wird Frucht tragen. Wisst ihr, wir werden einmal Lohn erhalten für jedes Glas Wasser, das wir weitergegeben haben. Wir werden Lohn erhalten, wenn wir getrauen, auf das wahre Licht hinzuweisen. Also, ich wollte in dieser Predigt zum Ewigkeitssonntag darauf hinweisen, Fleisch und Blut können es nicht ererben. Das Verwesliche kann es auch nicht ererben. Es braucht, dass wir im Testament berücksichtigt worden sind. Dass wir zur Familie Gottes gehören. Gehören wir alle zur Familie Gottes, dann warten wir nicht auf das Entschlafen. Dann wissen wir um das Geheimnis, wir werden alle plötzlich in einem Nu, in einem Augenblick bei Posaunenschall verwandelt werden, wenn Jesus Christus uns nach Hause ruft. Denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit und das Sterbliche anziehen, wir müssen anziehen. Ja, das nächste Mal, wenn ihr euch wieder ankleidet, denkt dran. Es gibt nur dann, an unserer Beerdigung, wenn Jesus Christus nicht vorher wiederkommt, eine lebendige Hoffnung, wenn wir das Kleid der Gerechtigkeit uns haben schenken lassen. Diese sind's, die gekommen sind und ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Offenbarung 7, Vers 14. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Nein, nicht aus eigener Kraft. Wir werden immer wieder angestachelt, das Letzte. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. Er ist das entscheidende Licht. Jesus Christus. Seine Werke sollen in unserem Leben, seine Hand soll mich behandeln, seine Gedanken sollen uns prägen, sein Wille soll uns führen. Und dann wird unsere Arbeit nicht vergeblich. Also ich muss ehrlich sagen, es ist auch nicht wenig Arbeit. Aber sie wird nicht vergeblich sein. Zusammenfassend noch mehr zusammenfassend, habt ihr etwas jetzt bemerkt? Testament bewahrt in solchen traurigen Situationen und schenkt ewiges, wahres Licht, Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Paulus den Auftrag gegeben hast, diesen wunderbaren Text zu schreiben. Wir gehen nicht einem Sterben entgegen. Wir gehen dem ewigen Leben entgegen. Und das ist unser Trost. Besonders auch für die Menschen, die jemand so Liebes loslassen mussten. Ja, Herr Jesus, danke. Bist du vor über 2025 Jahren hier auf diese Erde gekommen. Danke, Herr Jesus, darf dein Werk in unserem Leben Gestalt annehmen. Nein, nicht unser Tun. Dein Tun ist entscheidend wichtig. Und danke, ist die Arbeit niemals vergeblich. Vergilt allen hier in dieser Gemeinde, welche so mitarbeiten. Es ist eine Freude, wie viele Leute hier mittragen. Vergilt reich. Danke, Herr Jesus. Amen.